Nun einiges Konkrete zur Stadtentwicklung. In der direkten Umgebung des anvisierten KTS-Standortes setzte schon seit geraumer Zeit die Umstrukturierung der Wohngebiete ein. Uns ist noch frisch die Auseinandersetzung um die Willi 36 im Grün im Gedächtnis. Ein dem Zerfall überlassenes Haus wurde besetzt, zunächst der Wohnraumspekulation entzogen und bot somit bis zur Räumung letzten Jahres Raum für selbstbestimmte Lebensformen. Heute klafft an derselben Stelle ein Loch. Massenkündigungen im Grün, die Zwangsentsiedlung und Entwohnung der Arbeiterhäuser stehen gerade an. Im Stühlinger greifen Mieterhöhungen um sich, Häuser stehen leer und werden zur Luxussanierung vorbereitet. Das Vergnügungsviertel für Tagungstouristen kündigt sich unvermittelt an. Die Nutzung auch des Löwenbräu-Areals ist unklar. Auch mit der Verlagerung des Taxistandes weg vom Bahnhof wird keine sinnvolle Lösung für die Probleme der wartenden Taxifahrer gefunden. Statt dass ein Wartekreis eingerichtet wird, wird einfach der Taxistand mitsamt Warteschlange wegverlagert in Richtung Heinrich-von-Stefan-Straße. Was kann der Bau der KTS für die Gesamtstadt bedeuten? Der Gemeinderat wird durch die Kredite auf lange Zeit in der Verwendung seiner Geldmittel gebunden sein und somit seine Handlungsfähigkeit von sich aus und das auch noch bewusst einschränken. Angesichts hoher Sozialausgaben und wegen der hohen Arbeitslosigkeit ist diese Situation für Freiburg fatal. Es werden Gelder fehlen für die Hochhaussanierung in Weingarten, es werden Gelder fehlen für den nötigen Bau von Sporthallen. Ebenso werden die letzten Reste billigen Wohnraums systematisch vernichtet. Als Zusammenfassung bleibt nur noch zu sagen, der westliche Innenstadtbereich wird immer mehr auf Verwaltung und Dienstleistungsgewerbe reduziert werden und die Menschen aus überschaubaren Sozialstrukturen herausgerissen, um sie vereinzelt in Hochhaussiedlungen unterzubringen.
Machen wir weiter mit unserer kleinen Chronologie der KTS-Planung. Im Juli 1987 werden erstmals Unterschriften eingereicht, um einen Bürgerantrag im Gemeinderat durchzusetzen. Dieser entzieht sich jeder Diskussion darüber und weist den Antrag aus formalrechtlichen Gründen zurück. Nachdem es so den Stadträten glücklicherweise gelungen war, eine Beteiligung der betroffenen Bevölkerung an den Planungen zu unterbinden, dauerte es nicht lang und im Dezember 1987 kam eine neue Gemeinderatsvorlage auf den Tisch, die bis zum 9. Februar 1988 durch die Ausschüsse ging und an diesem Tag verabschiedet wurde. Es handelt sich hierbei um den Baubeschluss zur KTS, wie die Stadt ihn nennt.
Wobei ein eigentlicher Baubeschluss ist es gar nicht, es heißt bloß, dass dadurch der Auftrag für den Bau der KTS an die Freiburger Stadtbau GmbH weitergegeben wird, das heißt für die Stadt oder den Gemeinderat, dass er sich der direkten Verantwortung und dem direkten Zugriff auf dieses Projekt eigentlich entzieht und dann zum Schluss auch sagen kann, hier, wir waschen unsere Hände in Unschuld.
Die Planung dieser Gemeinderatsvorlage wird nun heiß diskutiert.
Weil ich finde, dass dieses Projekt eine zu große finanzielle Belastung ist für die Stadt Freiburg und auf der anderen Seite andere Projekte, die sicherlich notwendig wären, auf Kosten dieses Prestigeprojekts vernachlässigt wären.
Nicht selten ist die Finanzierung des Projekts ein oft vorherrschender Einzelaspekt in der Diskussion. Werfen wir einen Blick darauf. Die erste Planungsstufe, die unter dem Stichwort Baulandgewinnung im Innenstadtbereich firmierte, kulminierte, wie bereits erwähnt, in dem überdimensionierten Projekt Bahnhofsüberbauung. Das Scheitern dieses Ansinnens 1978-79 ist auf die hohen Kosten zurückzuführen, die damals noch in der Form eines Bauherrenmodells von privaten Investoren aufgebracht werden sollten. Für 200 Millionen Mark fanden sich nicht genügend Geldgeber, die sich auf ein derart risikoreiches Objekt einlassen wollten. Anstatt nun den grundsätzlichen Plan, dem Industriekapital eine sogenannte Infrastrukturmaßnahme zu bezuschussen, fallen zu lassen, holten die Stadt Freiburg und das Land Baden-Württemberg weit aus und beschlossen, das ganze Projekt praktisch zu einer Schenkung zu machen. Spät, darum bemüht, das konservative Modell eines Dienstleistungszentrums in Südbaden durchzusetzen, offerierte 1983 Landeszuschüsse und bereits 1984 durfte der Gemeinderat einer Projektstudie zum bereits totgeglaubten Zombie-Kongresszentrum zustimmen. Allein der Name hatte sich mittlerweile in das wohlbekannte Kürzel KTS, soll heißen Kultur- und Tagungsstätte, geändert. Die Kosten für das im Oktober 1985 noch recht unbestimmte Bauwerk summierten sich nach der damals erstellten Gemeinderatsvorlage auf 78.805.000 Mark. Dazu kamen noch Kapitalfolgekosten von zugegebenen 2,6 Millionen Mark jährlich. Etliche Millionen zusätzliche Kosten wurden und werden bis heute von der Stadtverwaltung verschwiegen oder als nicht zur KTS gehörig bezeichnet. Die Kosten für den Neubau des Hotel Turenne etwa werden geschickt in einem anderen Bebauungsplan versteckt. Allein dies um die 12 Millionen Mark. Der Ausbau der Bismarckallee-Schnevelinstraße zur sogenannten Bahnhofsachse, die dann genau am Palazzo Prozzo vorbeiführt, wird natürlich ebenfalls nirgends als Kostenfaktor erwähnt. Nicht zu vergessen die Umsiedlung einiger Kleinbetriebe, die derzeit noch auf oder direkt neben dem zukünftigen Baugelände anzutreffen sind. Das allseits für den Betrieb der KTS unabdingbar angesehene KTS-Hotel und ein weiteres am Bahnhof soll privat finanziert werden. Es ist zwar durchaus zu erwarten, dass es hierfür Investoren geben wird, doch werden auch diese nicht auf irgendwelche Zuschüsse, billigen Kredite oder Vorleistungen verzichten wollen, bevor sie selbst das auf derart sichere Rendite ausgelegte Hotel erstellen lassen. Unbeirrt von allen Zweifeln an der finanziellen Kalkulation wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, um einen besonders prächtigen Klotz bauen zu können. Auch dies kostet mal wieder 1 Million Mark. Das Preisgericht entscheidet sich im November 86 und November 87 natürlich für den teuersten Entwurf der Berliner Architekten Bangert, Jensen, Scholz und Schultes. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich nun auf 114,8 Millionen Mark. Das Preisgericht empfiehlt die Kürzung auf 90 Millionen, was postwendend durch Streichung des dritten Tiefgaragengeschosses und einige Kleinigkeiten geschieht. Diese Reduzierung ist bloße Makulatur.
Insbesondere ist es die Tiefgarage, wo hier in Teilkosten eingespart werden soll. Es ist ganz klar, das sind sinnvolle Ansätze, ja? Aber die Ansätze sind nicht zu Ende geführt. Und ich kann Kostenergebnisse erst nennen, wenn die Planung in diesem Stadium natürlich, wir verlangen ja keine baureifen Pläne, aber wenn in diesem Stadium ein vollständiger neuer Entwurf vorgelegen hätte. Und das hat der Gemeinderat nicht gemacht. Er hat sich nicht an die wirklich normalen Spielregeln eines jeden Häuslebauers gehalten. Also wie gesagt, es gibt durchaus Ansätze, das wollen wir gar nicht in Frage stellen, diese Kosten zu reduzieren. Aber sagen wir mal, ein Punkt, die Stadt auch in dieser Broschüre schreibt, dass sie die Standards senken will. Überlegen Sie sich mal, für wen die KTS gebaut wird. Vielleicht sind auch welche von Ihnen drunter, die da hingehen werden. Wie muss die aussehen? Ist da eine karge Architektur gefragt? Können Sie da PVC-Böden reinbringen? Die Leute, die den Kaviar auf dem Teller haben, wollen auch an der Wand und auf dem Fußboden haben.
Die vom Gemeinderat mit Hilfe dieser windigen Methoden angestrebten Kosten reduzierte 90 Millionen Mark setzen sich nun zusammen aus 35,3 Millionen Mark Landeszuschüssen, 500.000 Mark der öffentlichen Sparkasse Freiburg, 14,5 Millionen Stadt Freiburg, 4 Millionen Kredit der Adelhauser Stiftung, 20 Millionen Kredit der Versicherung ÖFER, 2 Millionen Kredit aus Sparkassenbriefen, 12 Millionen Kredit der Landesbausparkasse und 3 Millionen Kredit der Sparkasse selbst. Das heißt nun, dass abgesehen von den vorhin bereits angesprochenen Belastungen der öffentlichen Haushalte durch Nebenprojekte wie die Verlegung des Turenne nun gut 90 Millionen Mark allein aus öffentlichen Quellen gezahlt werden müssen. Wenn die Stadt immer wieder davon spricht, dass sie selbst bloß 14,5 Millionen in das ganze Projekt hineinschießt, so wird unterschlagen, dass selbstverständlich alle Kreditgeber ihr Geld verzinst wiederbekommen werden. Damit ist also fast das gesamte Finanzierungspaket aus öffentlichen Geldern zusammengesetzt. Und dabei bleibt noch unberücksichtigt, dass die von der Stadt vorgestellte Rechnung mit allem Optimismus nicht realisierbar sein wird. Die tatsächlichen Kosten also zumindest in der Größenordnung des ursprünglichen Entwurfes, also 115 Millionen Mark, liegen werden. Eher mehr. Zugegeben von der Stadt werden noch dazu die Folgekosten, die diesmal bei 5,5 Millionen jährlich angesetzt werden, sich aber auch nicht wirklich nach oben begrenzen lassen. Warum nun diese Berechnungen? Mensch könnte sagen, was kümmert mich der Haushalt der Stadt? Was nicht für die KTS ausgegeben wird, fließt nicht in bessere Projekte. Außerdem sind 150 oder auch 170 Millionen Mark im Verhältnis zu dem, was ununterbrochen für größere Irrsinnsanschaffungen ausgegeben wird, nicht gerade sehr entscheidend. Ich halte das Argument für grundsätzlich richtig. Nicht der enorme Kapitalbedarf, den die Kultur- und Tagungsstätte mit sich bringt, sollte entscheidend sein für den Kampf gegen das Projekt. Dafür gibt es gewichtigere Gründe, wie etwa die mithilfe der KTS angestrebten Umstrukturierungen der dortigen Stadtteile oder auch die mithilfe der KTS verfolgte Offensive in der Wirtschaftspolitik, konkret in der sogenannten Regio-Entwicklung. Aus drei Gründen aber ist die Betrachtung der Finanzen doch vonnöten. Erstens ist das Gerangel um die Millionen ein schauderliches Lehrstück für die im spätkapitalistischen Akkumulationsmodell vorherrschenden Form der Mehrwertrealisierung durch die privatkapitalistische Wirtschaft. Soll heißen, die nötigen Investitionen werden nicht bloß indirekt, sondern auch im vollen Umfang direkt vom Staat als Gesamtplanungsinstrument durchgeführt, um die Krisentendenz aufzufangen. Zweitens kann die auf Jahre hin wirksame Überlastung des städtischen Haushalts niemandem egal sein, der oder die sich, in welcher Form auch immer, irgendwelche Zuschüsse städtischerseits erwartet. Dafür wird in der Zukunft schon allein aus Geldmangel noch weniger Platz sein als jetzt schon. Drittens ist die Verknappung der städtischen Finanzen unmittelbar mit einem weiteren Absinken des sogenannten Lebensstandards bei einem nicht unerheblichen Teil der Freiburger Bevölkerung verbunden. Um nur ein Beispiel zu nennen. Bei einer wie auch immer begründeten Kostenerhöhung für die Siedlungsgesellschaft wird die Stadt noch mehr als bisher in die Tasche ihrer Mieter greifen und dies mit der knappen Haushaltslage sogar zu legitimieren wissen. Die enorme Bedeutung der Siedlungsgesellschaft für den Freiburger Immobilienmarkt führt bei jeder Mietzinserhöhung ihrerseits umstandslos zu einer generellen Erhöhung der Wohnpreise. Gegen die hohen Kosten der KTS zu opponieren, ist also nicht bloß ein Bürgerargument, sondern auch direktes Interesse derjenigen, die das Problem hoher Steuern mangels Einkommen recht theoretisch betrachten können.